Jetzt nochmal. Hallo, schön, dass Sie alle da sind. Zweite Vorlesungswoche Lineare Algebra. Wir starten und ich erinnere Sie nochmal dran, dass ich am Ende der Vorlesung nochmal fragen möchte, wie es Ihnen geht, tempomäßig und so und mit den ganzen Zusatzmaterialien. Also bitte mich daran erinnern, wenn ich das nicht von alleine mache. Jetzt möchte ich einsteigen mit einer kleinen Wiederholung und zwar zum Thema Abbildung. Am Ende der letzten Vorlesung haben wir darüber gesprochen, was Sie intuitiv mit den Begriffen Abbildung oder Funktionen verbinden. Dann haben wir so ein paar Beispiele besprochen. Und dann haben wir uns angeschaut, wie man den Begriff einer Abbildung mathematisch exakt fassen kann. Und was wir da gemacht haben, war, dass wir den Begriff einer Relation genommen haben und haben den verallgemeinert. Anstatt dass wir also jetzt zweimal die gleiche Menge nehmen, m, und dann das kartesische Produkt, m kreuz m, und davon teilnehmen, erlauben wir, dass die beiden Bestandteile im kartesischen Produkt unterschiedliche Mengen sind. Sie müssen nicht unterschiedlich sein, aber sie dürfen es. Wir nennen sie deswegen jetzt a und b. Und dann betrachten wir Teilmengen des kartesischen Produkts a kreuz b. Und wir sagen, dass eine solche Teilmenge eine Abbildung beschreibt, genau dann, wenn zu jedem Element aus der ersten Menge a genau ein Element existiert aus der zweiten Menge b, derart, dass das Pärchen in dieser Teilmenge r liegt. Und dann haben wir uns ein bisschen überlegt, was das eigentlich bedeutet. Ich kann mich erinnern, dass ich eigentlich eine Skizze gemalt habe, werde noch mehr Skizzen malen. Und dann haben wir uns überlegt, was hat das zu tun mit den Begriffen, die wir aus der Schule kennen, mit unserer Intuition. Und wir haben auch schon den Begriff des Bildes kennengelernt. Wenn wir nämlich so ein Pärchen haben, das zu einer solchen Abbildung gehört, dann nennen wir den zweiten Teil das Bild des ersten Teils unter der Abbildung. Soweit waren wir schon. Und jetzt knüpfen wir da einfach direkt an, erinnern uns an Einzelheiten, die wir besprochen haben. Da hatten wir auch was in der Skizze schon gesehen. Zum Beispiel haben wir gesehen, dass es durchaus möglich ist, dass zwei Elemente aus der ersten Menge, aus A, auf das gleiche Element der zweiten Menge, also B, abgebildet werden. Das ist erlaubt. Es ist auch erlaubt, dass es in der Menge B etwas gibt, was nicht als Bild vorkommt. Auch das kann passieren. Aber was nicht erlaubt ist, ist, dass von einem Element aus der Startmenge A sozusagen Pfeile in verschiedene Richtungen und zu verschiedenen Elementen gehen. Das ist nicht erlaubt. Es darf immer nur eine Möglichkeit geben, im sogenannten Zielbereich etwas zu treffen. Da kommen später noch mehr Wörter zu. Erstmal möchte ich ein paar Beispiele mit Ihnen besprechen. Ich lasse also jetzt hier die Definition stehen und die kleine Bemerkung und gehe für die ersten Beispiele an die Tafel. Ich mache nochmal kurz meine Checkliste, das leuchtet. Mikro ist an und grün, das ist auch an. Wir sind da, das ist das Wichtigste. Okay. Fangen wir an mit einer sehr kleinen und sehr konkreten Menge A. Die besteht aus den Zahlen 1, 2, 3. Jetzt gucke ich mir eine Teilmenge des kartesischen Produkts von A mit sich selbst an und die Frage ist, beschreibt es eine Abbildung oder beschreibt es keine? Schreiben müssen zum Beispiel mit jedes Element als erster Eintrag vor und auch immer nur genau einmal. Das sind die Fragen, die wir beantworten müssen. Vielleicht mal jemand aus der anderen Hälfte des Hörsaals? Ich sehe so, manchmal sind das so halbe Meldungen, dann bin ich mir nicht sicher, ob ich mich trauen darf. Darf ich mich trauen?
Allerdings können sie auch mehrmals vorkommen, weil nicht definiert ist, dass x nur einmal von zum Beispiel 1 bis endlich geht, sondern auch theoretisch nochmal drin vorkommen könnte.
Das verstehe ich nicht. Also wenn jetzt zum Beispiel, wir können ja noch kurz, wenn wir spielen kurz das Spiel, liegt das drin oder liegt das nicht drin? Wir nehmen das Pärchen 1-1. Liegt das da drin?
Ja, aber es könnte eben das Pärchen 1-2 auch drin liegen. Dann würde
danke, das war die Frage, die ich hatte. Super, vielen Dank, dass Sie das so formuliert haben. Liegt das Pärchen 1, 2 da drin? Genau das ist nämlich das, worum es geht. Sie haben es erfasst. Und da schütteln jetzt Leute den Kopf, weil dann müssen Sie es aber auch begründen. Kopf schütteln, ja?
Ja, nein, weil x und x ja dieselbe Zahl dann.
Genau. Der Witz ist, dass man nur dann die gleiche Variable hier benutzt, wenn man auch meint, dass es wirklich die gleiche Zahl ist. Sie haben mir entscheidende Frage gestellt, danke. Da das hier immer das gleiche Element ist, kommt wirklich jedes Element nur einmal vor, und zwar als erster Eintrag des Pärchens und als zweiter. Und deswegen erfüllt es alles, was wir für eine Abbildung brauchen. Wenn ich jetzt geschrieben hätte, xy und x und y kommen beide ausfällt, dann wäre genau dieses Problem aufgetreten, dass dann nämlich für den gleichen Startwert hier verschiedene zweite Einträge stehen können, dass dann nicht das erfüllt ist, was wir von der Abbildung erwarten. Das ist also genau der Witz.
richtig.
Endkreuz, wenn ihr nur eins enthält. Vielen Dank. Das ist die Grundmenge und deren Teilmenge R beschreibt tatsächlich eine Abbildung. Und zwar eine von der Menge der natürlichen Zahlen in die Menge, die nur eins enthält. Jetzt sind Sie.
Ich habe eine Frage zu dem darüber, was wir laden A-Kreuz ist. A-Kreuz laden wir auch.
Ja.
Ist quasi nur eine Abbildung, wenn man die 2,2 durch 3,1 ersetzt. Ist das der einzige Fall, wenn es eine Abbildung wäre?
Wenn man die 1,2 und die 2,3 behalten möchte,
ja.
Dann. Nee, es geht auch anders. Moment, ich mache hier gleich mal so einen Kasten auf und greife die Frage wieder auf. Darf ich erst das andere zu Ende erklären? Danke, das ist eine sehr schöne Frage. Moment. Diese Menge R, 2,1 bla, beschreibt eine Abbildung von N in die Menge, die nur 1 enthält. Und ich komme dann gleich nochmal drauf zurück, aber wenn wir uns das jetzt hier bildlich vorstellen oder wenn wir irgendwie anschaulich erklären wollen, was die Abbildung tut, dann könnten wir zum Beispiel. Ja, wobei es keine durchgezogene Linie ist, sondern man hat nur die Gitterpunkte.
Ja, okay.
Aber ansonsten haben Sie recht. Und tatsächlich ist diese Schreibweise, die wir eingeführt haben mit den Pärchen, gut geeignet für genau solche Veranschaulichungen, wie der Kollege die gerade gemacht hat. Danke. Ich habe das hier sogar als Bemerkung stehen für später und toll, dass Sie vorbereiten. Sowas finde ich immer super. Also manchmal ist diese Art der Beschreibung einer Abbildung eine, die uns sofort so ein Bild in den Kopf gibt, wo die Punkte liegen. Und mit den Punkten meine ich Urbild und Bild kombinieren. Wenn man das als Punkte aufträgt, man würde dann bei Abbildung von R nach R zum Beispiel so einen Funktionsgrafen kriegen, das kennt ihr jetzt aus der Schule, müssen wir jetzt nicht wiederholen. Aber so etwas Ähnliches kann man eben hier auch machen, wenn es nicht von R nach R geht oder so, sondern zum Beispiel von Z nach Z oder in diesem Fall von N in die Menge, die nur 1 enthält. Dann kann man, indem man sich veranschaulicht, wo diese Punkte liegen, sich eine Vorstellung davon machen, was die Abbildung tut. In diesem Fall bildet diese Abbildung einfach alle natürlichen Zahlen auf 1. Das ist ein bisschen langweilig, aber warum nicht? Langweilige Abbildungen haben auch ihre Rechnung. Und jetzt komme ich zurück auf diese wunderbare Frage von vorhin. Also, ich möchte jetzt gerne behalten, dass 1 auf 2 geht und 2 auf 3. Und um daraus eine Abbildung zu machen, muss ich doch nur die 3 verarzten. Richtig? Sind wir uns einig, dass das ist, was jetzt das Problem ist? Kombination. Ich finde es lustig, jeder Jahrgang hat so seine Spezialität. Ich freue mich jedes Mal wieder. Notation zu diesem Thema. Wir wollen jetzt uns eine Notation überlegen, die kurz ist, sodass wir nicht jedes Mal hinschreiben müssen, die folgende Menge, bla, lange Menge, beschreibt eine Abbildung von da nach da. Sondern wir wollen das ein bisschen kürzer fassen und dann sieht es auch wieder etwas ähnlicher aus, wie das, was ihr vielleicht aus der Schule oder auch aus anderen Vorlesungen kennt, indem man nämlich eine Abbildungsvorschrift hinschreibt. Das geht nicht immer, aber häufig gilt es, dass man wirklich explizit eine Abbildungsvorschrift hinschreibt. Und hier sind zwei Beispiele. Ich kann sagen, Phi ist eine Abbildung von Z nach Z. Und jedes x aus z wird von phi auf minus x abgebildet. Und das schreibe ich dann so hin mit dieser Schreibweise. X hoch phi ist definiert als minus x. Natürlich überlege ich jetzt gleich, wie das in dieser Mengenschreibweise aussieht. Das kommt sofort. Hier ist noch ein zweites Beispiel für eine Abbildung Alpha, die von n nach n geht. Auch da machen wir gleich wieder die Mengenschreibweise. Und dann schreiben wir auch eine Abbildungsvorschrift hin, indem wir sagen, für alle natürlichen Zahlen n ist n hoch Alpha definiert als n plus 1. Heißt also, dass die erste Abbildung Phi jede ganze Zahl auf ihr Negatives abbildet und dass die zweite Abbildung Alpha jede natürliche Zahl auf die nachfolgende Zahl, also die Zahl plus 1, abbildet. Die exponentielle Schreibweise ist für Sie vielleicht ungewohnt, kann ich mir gut vorstellen, hat aber bei allem, was mit Algebra zu tun hat, große Vorteile, unter anderem deshalb, weil wir häufig mehrere Abbildungen nacheinander anwenden. Und wenn man Abbildungen so schreibt, dann kann man das alles nacheinander lesen, ganz normal von links nach rechts. Und es ist wesentlich intuitiver, als wenn wir es andersrum machen und dann immer bei der Hintereinanderausführung die Reihenfolge umdrehen müssen. Außerdem werden Sie später sehen, dass wir große Ausdrücke abbilden. Und wenn man die Abbildung exponentiell schreibt und ansonsten da nicht große Exponenten vorkommen, hat das den Vorteil, dass man sehr schnell auseinanderhalten kann, wo man gerade ist. Das heißt, Sie sehen dann einen Ausdruck. Ich mache mal kurz ein Beispiel, damit Sie mir glauben. Oder in der Hoffnung, dass Sie mir dann glauben. In ein paar Wochen. In ein paar Wochen, da sehen Sie sowas wie Lambda mal V hoch Alpha. Ja, wollte ich gleich machen, wenn ich da mehr schreibe, aber ich switche jetzt. Danke für die Erinnerung. In ein paar Wochen schreibe ich sowas an die Tafel und Sie wissen alle, was das bedeutet. Sie werden dann alle wissen, V ist ein Vektor aus einem Vektorraum, Lambda ist ein Skalar aus dem Körper und Alpha ist eine Abbildung. Einfach weil wir uns dann so dran gewöhnt haben, dass die Bezeichnungen so sind und dass die Leute aus dem Vektorraum unten stehen und die Abbildung steht da oben. So. Und dann weiß man einfach Bescheid. Und für die algebraischen Argumente ist es sinnvoll, das so zu schreiben und die Hintereinanderausführungen in Leserichtung zu machen. Anders als zum Beispiel in der Analysis, da wird anders argumentiert, da hat die andere Schreibweise häufig ihre Vorteile. Und jetzt, wie versprochen, andere Tafel. Möchte ich gerne mal die beiden Beispiele, die ich da hingeschrieben habe mit der Abbildungsvorschrift, mit Ihnen zusammen in diese Mengenschreibweise übersetzen. Denn am besten ist, zumindest am Anfang, wenn Sie beides können. Denn bei mir sehen Sie später hauptsächlich noch das, diese exponentielle Schreibweise mit der Abbildungsvorschrift. Und das ist auch das, was dann später so beim Erklären ein bisschen natürlicher ist. Aber es ist gar nicht so schlecht, wenn man sich immer wieder klar macht, wie die Mengenschreibweise dazu aussehen würde. Und sei es nur, damit man sich nicht aus dem Glatteis führen lässt, denn wer weiß, vielleicht versuche ich Ihnen ja mal was unterzujubeln, was aussieht wie eine Abbildung, aber was keine ist. Wir haben gerade gesehen, dass das geht. Man kann eine Menge schreiben, die erstmal ganz nett aussieht, aber die keine Abbildung schreibt. So, dann fangen wir mal mit diesem Phi-Ding an. Wie würde man Phi als Menge schreiben? Phi wird beschrieben durch welche Und dann kommen da auch ganz komische Buchstaben, aber jetzt für den Moment nehmen wir einfach irgendwelche langweiligen Varianten. Okay? Das ist total interessant. Sie sehen so ein bisschen verhalten aus, aber irgendwie auch gut gelaunt. Wenn ich überlege noch, warum? Nicht wegen der guten Laune, sondern wegen des leichten Verhaltens. So. Welche Frage ist noch in Ihrem Kopf, die ich jetzt noch nicht gedankenleserisch gesehen habe? Okay, Sie sind einigermaßen zufrieden damit. Anscheinend. Das ist gut. Das ist ein bisschen schockierend jetzt gerade für mich, aber das ist gut. Ich bin. Und sonst sagen Sie es halt schon. Kommentare, die ich so ähnlich letztes Mal schon gemacht habe. So redet man, so wie ich es gerade getan habe, redet man in der Schule normalerweise nicht über Abbildungen und Funktionen. Es sei denn, es ist vielleicht eine fortgeschrittene AG oder so, warum nicht? Aber zu verstehen, wie das Konzept funktioniert und auch verschiedene Möglichkeiten zu haben, wie man eine Abbildung beschreiben kann, ist eine gute Idee, wenn man später Mathe unterrichtet. Deswegen nochmal der Hinweis, wir machen das hier sehr exakt und ich möchte, dass wir üben, auf verschiedene Weisen mit Abbildungen zu arbeiten, bitte. Aber wie man das in der Schule behandelt, ist dann nicht meine Baustelle. Da gibt es Leute, die sich dann viel besser auskennen, zum Beispiel die Kollegen und Kolleginnen aus der Fachkraft. So, je nach Jahrgangsstufe, je nach Schulform, je nach Gegenstand, in dessen Kontext man Abbildung behandelt. Dann kommen jetzt die Wörter, die ich jetzt schon manchmal benutzt habe. Sowas wie Definitionsbereich, Wertebereich, bla bla bla. Ich wette, dass Sie das auch kennen. Die Wörter kommen Ihnen also bestimmt bekannt vor und jetzt ordnen wir das nur in den Kontext ein, den wir jetzt zusammen geschaffen haben. Die Menge, wo die Abbildung startet, also die Menge, aus der diese ersten Einträge in den Tupeln kommen, nennen wir Definitionsbereich oder Startbereich. Beides ist okay. Die Menge, aus der die zweiten Einträge in den Tupeln kommen, nennen wir Zielbereich oder Wertbereich. Das nur als Wörter, einfach damit wir da was haben, worüber wir reden können. Und jetzt komme ich zu der Notation mit der Abbildung in Exponenten. Wenn ich also so ein Element A aus dem Startbereich A der Abbildung Phi habe, dann bezeichne ich das Bild mit A hoch Phi und das spreche ich auch so, A hoch Phi. Ich kann auch sagen A abgebildet mit Phi oder A unter Phi, geht alles. Übrigens ist A unter Phi auch wirklich sinnvoll, wenn das Phi da oben steht. Ja?
Ich habe eine Frage und zwar zu dem Zielbereich oder Wertebereich.
Ja.
Der Zielbereich ist ja quasi so eine große Menge und nicht alle Elemente aus dieser Menge sind.
Sie greifen schon wieder vor. Ich fasse Sie. Danke, es kommt sofort. Gleich kommt das Bild und das wird bestimmt Ihre Frage beantworten. Und wenn nicht, dann erlaube ich Ihnen, Ihre Frage dann fortzusetzen, okay? Wie lustig. Ja, Entschuldigung. Ich werde mich den Rest des Abends darüber freuen, dass Sie alle immer schon wissen, was ich als nächstes sagen möchte. Wie gerade angemerkt, wird eventuell nicht alles, was im Zielbereich liegt, auch benötigt für die Abbildung. Da liegt eventuell überflüssiges Zeug rum. Wenn wir uns jetzt nur auf die Elemente konzentrieren wollen, die tatsächlich für die Abbildung benötigt werden, die also getroffen werden, das sage ich dann meistens so umgangssprachlich, dann nennen wir das das Bild. Und formal ausgedrückt ist das Bild die Menge aller Bilder, so langweilig wie das ist. Also die Menge aller Elemente A hoch Phi, wobei A aus dem Startbereich A. Das ist natürlich eine Teilmenge von B, denn B ist ja der Zielbereich, da wollen wir hin. Aber es muss nicht unbedingt ganz B sein. Es könnte sein, dass das eine echte Teilmenge ist und dass da wirklich noch Elemente in B rumlaufen, die mit der Abbildung nichts zu tun haben. So, die laufen herum, haben einen guten Tag, die anderen haben was mit der Abbildung zu tun. Okay. Es gibt auch die Notation A hoch Phi für das Bild. Es ist in Ordnung, die zu benutzen, aber Vorsicht. Diese Notation kann man auch für Teilmengen von A benutzen, wenn man die Menge aller Bilder einer Teilmenge zusammenfassen möchte, wohingegen man die Notation Bild von Phi nur benutzt, wenn man wirklich alle Bilder meint. Deswegen habe ich das hier so differenziert. Es gibt also für das komplette Bild die Möglichkeiten zu schreiben A hoch Phi oder Bild von Phi, dann meinen Sie wirklich die Menge aller Bilder. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, wenn Sie nur einen Teil von A interessiert, also gar nicht alle, dass Sie dann eine Teilmenge x von A hernehmen und dass Sie nur die Bilder der Elemente von x betrachten. Und dann würden Sie dafür zum Beispiel x hoch Phi schreiben, als Abkürzung für die Menge aller Bilder der Elemente aus x. Und hier kommt ein Warnhinweis. Es ist sehr wichtig, zwischen dem Bild und dem kompletten Zielbereich oder Wertebereich zu unterscheiden. denn manchmal ist das Bild nicht alles. Natürlich kommen gleich eine Tonne Beispiele, aber nur, dass wir uns das schon mal merken. Im Startbereich wird auf jeden Fall immer alles benutzt, sonst ist es keine Abbildung. Aber im Bildbereich oder Wertebereich oder Zielbereich, da dürfen Elemente rumlungern, die mit der Abbildung nichts zu tun haben. Und nein, ich mache das nicht. Ich war kurz versucht zu wetten, dass es einen ganz bestimmten Fehler gibt, den mindestens ein oder eine Studie auch in dieser Vorlesung wieder machen wird, aber ich wette nicht, sondern vielleicht passiert es nicht mehr. Jetzt kommen wir zu Rohbildern. Wenn Sie in den Zielbereich B gucken, dann gibt es für die Elemente, die da rumlaufen, zwei Möglichkeiten. Sie tauchen als Bild auf, unter Vieh oder halt nicht. So. Und um die Menge der möglichen Urbilder oder die Menge der Urbilder, und dann ist halt die Frage, wie groß ist diese Menge, um die hinschreiben zu können, und zwar auch dann, wenn wir die nicht explizit kennen, habe ich mir eine Notation für Sie aufgeschrieben. Und das ist eine Notation, die in der Vorlesung gar nicht so oft vorkommt, aber wenn man sie braucht, ist schön, wenn man sie hat. Dafür benutzen wir einen Querschnitt. Wir benutzen also, wenn wir ein B aus B nehmen und die Menge hinschreiben wollen, derjenigen Elemente aus A, die von der Abbildung auf B geworfen werden, dann schreiben wir dafür Phi quer von B. Und das nennen wir Urbildlänge von B. Heißt, also soll ich nochmal ein Bild malen? Ja, ich glaube, ich mache nochmal ein Bild. Wenn wir uns wieder vorstellen, wir haben hier A und hier B und hier sind so ein paar Leute und die werden irgendwo abgebildet, meine Kollegen so und hier ist auch noch irgendwas. Und jetzt habe ich hier dieses B und ich möchte einfach nur hinschreiben, welche Leute in A werden auf B abgebildet. Und für diese Menge möchte ich einfach jetzt was hinschreiben, ohne mir genau zu überlegen, was es ist. Dann schreibe ich dafür Phi quer von B und dann meine ich damit diese zwei Kameraden. Okay? Und dieses Ding, wo kein Pfeil hingeht, was also von der Abbildung überhaupt nichts mitkriegt, hätte jetzt als Urbildmenge die leere Menge, denn es gibt ja nichts, was darauf abgebildet wird. Ergibt es Sinn? Also Bild geht in diese Richtung, ich bilde ab und Urbild geht zurück, jedenfalls wenn es geht. Wenn ein Pfeil in diese Richtung gegangen ist, kann ich zurückgehen und bekomme ein Urbild. Wenn es da keinen Pfeil gab, habe ich auch leider kein Urbild. Vielleicht gibt es Beispiele. Okay? Wenn es jetzt direkt noch eine Frage oder Anmerkung gibt, dann gerne. Ich weiß, dass das ein Konzept ist, was immer am Anfang ein bisschen schwer zu verdauen ist. Und häufig klärt es sich mit den ersten Beispielen, aber halt nicht immer. Bitte nicht zögern, da dann noch dreimal nachzufragen. Jetzt kommen drei extrem wichtige Wörter. Injektiv, Subjektiv und Bijektiv. Und da kriegen wir auch unsere ersten Merksätze und dann spielen wir Sagen wir es gemeinsam. Injektiv ist ein Wort, das manchmal auch anders beschrieben wird mit eindeutig. Das haben wir in der letzten Vorlesung schon gehört, da hat jemand das erklärt. Wir nennen eine Abbildung injektiv genau dann, wenn verschiedene Elemente aus A verschiedene Bilder haben. Immer. Das heißt also, dass bei einer injektiven Abbildung das hier nicht passiert. Oder anders gesagt, wenn ich im Zielbereich zwei Elemente nehme, die verschieden sind und mir dann die Urbilder angucke, dann müssen die auch verschieden sein, wenn es sie gibt. Und so zeigt man das normalerweise auch. Also wenn man Injektivität zeigen möchte, das sehen wir gleich im Beispiel, dann fängt man normalerweise nicht an mit hier, ich habe zwei gleiche Leute aus A und jetzt ich habe zwei verschiedene Leute aus A und jetzt bilde ich die ab und zeige, dass die Bilder verschieden sind. Denn das, was verschieden ist, ist nicht so einfach zu zeigen häufig, wie dass zwei Sachen gleich sind. Deswegen fängt man normalerweise anders an. Man nimmt zwei Elemente aus A, die das gleiche Bild haben und dann zeigt man, dass diese beiden Urbilder, mit denen man angefangen hat, auch schon gleich waren. Und das sehen wir auch gleich im Beispiel. Das ist die Injektivität. Wir können uns also merken, bei einer injektiven Abbildung haben verschiedene Elemente verschiedene Bilder. Oder anders ausgedrückt, wenn die Bilder gleich sind, dann sind die Urbilder auch gleich. Jetzt kommt Subjektivität. Das ist das nächste Wort aus dieser Familie. Subjektivität ist der Spezialfall, dass in der Zielmenge B tatsächlich alles vorkommt. Dass da wirklich alles benutzt wird für die Abbildung und dass da nichts allein rumläuft und nicht gebraucht wird. ist also der Spezialfall, dass das Bild von Phi die ganze Zielmenge B ist. Man kann auch sagen, jedes Element in B wird getroffen oder jedes Element von B kommt als Bild vor oder so. Es gibt haufenweise Arten, das zu sagen. Die einfachste Art, das zu sagen, ist, das Bild ist der Zielbereich. Ja, so jetzt. Noch eine andere Art, das zu sagen, und das wird später unser Merksatz. Jedes Element des Zielbereichs besitzt mindestens ein Vorbild. Das heißt, die werden wirklich alle von der Abbildung getroffen. So, und dann gibt es noch die Kombination. Manchmal passiert beides gleichzeitig. Injektiv, verschiedene Elemente haben verschiedene Bilder, und projektiv, alles im Zielbereich wird getroffen. Und dann spricht man von einer bijektiven Abbildung oder von einer Bijektion oder manche Leute sagen auch eine 1:1 Korrespondenz, eine 1:1 Zuordnung. Das gibt es auch als Bezeichnung dafür. Wenn Sie das irgendwo lesen, dann ist damit normalerweise auch eine bijektive Abbildung gemeint. Wenn ich jetzt Pfeile male, wie kann ich mit den Pfeilen Bijektivität ausdrücken? Wer könnte mir das jetzt erklären? Was muss ich malen? Was muss ich an diesem Bild verändern, damit die Pfeile, und ja, das ist total anschaulich und kein Beweis, aber so für uns, was muss ich hier verändern, damit es eine bijektive Abbildung veranschaulicht? Sie dürfen.
Ja.
Die müssen weg, okay. Die könnte ich aber auch benutzen, wenn ich noch mehr Pfeile male.
Oder halt auch zu einem anderen Element in B.
Okay, zu einem anderen Element in B. Dann male ich ihn mal los, vielleicht so. Und das kriegt auch noch jemanden, vielleicht so. Ist es jetzt eine bijektive Abbildung? Es ist jetzt auf jeden Fall eine Abbildung, denn alles in A wurde benutzt. Daumen hoch, das ist schon mal besser. Aber ich sehe, dass sich noch Leute melden, also gibt es anscheinend jetzt noch Klärungsbedarf.
Es gibt nicht, dass zwei Elemente aus A auf ein Element von B abgebildet werden.
Welche beiden Bijektivitätseigenschaften wurde hier verletzt? Die Injektivität, genau. Denn hier sind zwei verschiedene Punkte, die das gleiche Bild haben. Und bei Injektivität ist das nicht erlaubt. Was muss ich also machen? Wie repariere ich das?
Einfach mit unserem Punkt des Punkts wegnehmen.
So?
Ja.
Repariert. Jetzt ist es eine bijektive Abbildung. Ist es jetzt noch eine bijektive Abbildung? Genau, jetzt habe ich die Subjektivität kaputt gemacht. Also wenn dann so ein Bild argumentieren, dann ist es total einfach zu erklären, wie man was kaputt macht, oder? Injektivität mache ich kaputt, indem ich hier einfach zwei Sachen, also zwei Pfeile auf den gleichen Punkt schicke. Und Subjektivität mache ich kaputt, indem ich hier was Überflüssiges hinmale, was nicht gebraucht wird. So, für die Anschauung. Hilft Ihnen das ein bisschen weiter zum Verständnis? Was für Fragen haben Sie?
Entspricht dann
Nein, Eindeutigkeit ist normalerweise ein anderes Wort für Injektivität, also nur für einen Teil der Subjektivität. Jedenfalls habe ich das mal so gelernt, ich benutze das deshalb auch nicht, denn für mich, also ich habe tatsächlich die gleiche Assoziation, wenn ich eindeutig höre, dann denke ich an 1:1 und damit denke ich an Bijektivität, aber die meisten Leute, die das verwenden, verwenden eindeutig für injektiv und das ist eben nur ein Teil davon. Deswegen würde ich Ihnen auch empfehlen, sich das Wort injektiv zu merken und das Wort subjektiv und das Wort bijektiv. Was noch?
Werbebereich und Bild. Das heißt, wenn wir in der Schule immer für eine Funktion den Wertebereich angegeben haben, haben wir beides das Bild angegeben.
Das weiß ich nicht, weil ich nicht weiß, wie sie es in der Schule gemacht haben. Meine Schulzeit ist schon 3 Jahre her. Okay, mehr als 3. Wollen Sie es genauer erklären?
Naja, zum Beispiel bei Y gleich x Quadrat, dass da als Wertebereich eben nur
tatsächlich ist es jetzt bei uns in der Praxis, wenn wir diese Begriffe benutzen, häufig so, dass wir erstmal einen Wertebereich hinschreiben nach dem Motto, da landet das und wir denken nicht weiter darüber nach. Und nur dann, wenn es wichtig ist, machen wir uns Gedanken darüber, ob das so subjektiv ist. Manchmal ist es tatsächlich nur Bequemlichkeit. Ich definiere irgendeine Abbildung und weiß, da kommt auf jeden Fall eine reelle Zahl raus. Und später merke ich, oh, in Wirklichkeit kommt sogar eine natürliche Zahl raus. Aber weil ich zum Anfang nicht wusste, habe ich den Wertebereich zu groß gemacht. Aber es war mir auch egal. Ergibt das Sinn? Dass wir manchmal einfach faul sind und sagen, da geht die Abbildung hin, das schreiben wir erstmal, passt als Wertebereich und später kümmern wir uns darum, wie weit weg der eigentlich vom Bild ist. Wenn es uns überhaupt interessiert, ich meine, wenn es mich interessiert, dann ist der Wertebereich halt tief. Noch mehr Fragen in die gleiche Richtung?
Wenn man in dem Fall so hergestellt hat, kann es dann trotzdem sein, dass zwei Relationen auf einen Punkt im Weg gehen?
Sie fragen, ob eine Abbildung nicht sojektiv, sojektiv und nicht injektiv sein kann.
Genau.
Wir gucken mal. Wollen wir mal auf die Pfeile gucken? Das macht Spaß. Ja, dann was denn jetzt mal? Also, wenn der Punkt weg ist, dann ist die wieder subjektiv, richtig? Was mache ich jetzt, um die Injektivität kaputt zu machen? Geht das? Haben Sie eine Idee?
Man fügt noch einen Punkt bei A ein und es gibt halt eine Verbindung zu einem B. Das ist einer von zwei.
So? Okay, immer noch subjektiv. Aber die Injektivität ist kaputt, weil jetzt hier auf einmal zwei verschiedene waren. Und wir sehen auch was. Und das greift schon wieder vor, das ist ganz toll. Und ich werde das jetzt nicht explizit aussprechen, sondern ich werde Ihnen einfach nur den Hinweis geben, subjektiv und nicht injektiv, und gucken Sie mal auf die Größe von Start- und Zielbereich. Nur so als Denkanstoß für später. So. Mehr dazu später. Bestimmt wollte ich da viel mehr sagen, aber... Jetzt spielen wir erstmal, sagen wir es gemeinsam, ja?
Eine Frage noch, es muss aber nicht immer eins von den Teilen sein.
Nö. Genau, es passiert ungefähr alles auf der Welt. Es gibt die komischsten Abbildungen und manchmal sind sie nichts davon und manchmal sind sie alles und manchmal sind sie das eine oder das andere nicht, und in dieser Vorlesung werden wir das auch alles sehen. Vielleicht wird es schon im nächsten Beispiel. Mal gucken. Aber erstmal spielen wir das Spiel, sagen wir es gemeinsam. Und zwar möchte ich Sie auffordern, mit mir zusammen diese Merksätze zu sagen, für die Wörter injektiv, subjektiv und bijektiv, einfach weil ich festgestellt habe, dass sich manche Dinge viel besser einprägen, wenn man einmal hier sich richtig zum Fuchs gemacht und zusammen diese Merksätze gesagt hat. Also nochmal zur Differenzierung. Wenn ich mit einem Element des Startbereichs anfange, und wir wissen ja, alles muss in der Abbildung vorkommen, dann darf es immer nur einen Pfeil geben, der von diesem Element losgeht. Es darf nur eine Möglichkeit gehen, was es will. Aber wenn wir umgekehrt gucken, also aus der Perspektive des Zielbereichs, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, was da passieren kann. Ein Element des Zielbereichs kann gar kein Urbild haben, das ist erlaubt, oder genau eins, oder viele. Und jetzt kommen die Merksätze. Merksatz für injektiv. Jedes Element im Zielbereich hat höchstens ein Urbild. Sagen wir es gemeinsam. Jedes Element im Zielbereich hat höchstens ein Urbild. Macht das nicht Spaß? Und jetzt kommt subjektiv. Der Merksatz für subjektiv ist, jedes Element im Zielbereich hat mindestens ein Urbild. Sagen wir es gemeinsam.
Jedes Element im Zielbereich hat mindestens ein Urbild.
Und jetzt kommt der Merksatz für bijektiv. Da könnte man jetzt natürlich sagen, injektiv und subjektiv gleichzeitig, aber das wäre langweilig. Nein, unser Merksatz ist, jedes Element im Zielbereich hat genau ein Urbild, also mindestens eins und höchstens eins gleichzeitig. Sagen wir es gemeinsam.
Jedes Element im Zielbereich hat genau ein Urbild.
Und jetzt steht es da schon, jetzt wird geübt, also los. Das muss ich einmal kurz gucken, ob ich das komplette Beispiel hier für Sie aufgeschrieben habe. Ja, das ist alles, zu dem ich dann gerne an der Tafel noch mehr erkläre, aber ich habe da auch einiges für Sie aufgeschrieben, das wir jetzt nacheinander uns angucken. Und ich möchte nochmal daran erinnern, wenn Sie zu irgendeinem dieser Einzelpunkte dann später noch Fragen haben und denken, das ging mir zu schnell, oder ich möchte noch ein anderes Beispiel haben, was so ähnlich ist, sagen Sie es mir direkt, sagen Sie es schon lüg oder... Schreiben Sie mir heute Nacht eine E-Mail, was auch immer. Beispiel 1, 7. Wir fangen an mit der Abbildung Phi. Phi geht von Z nach Z und wir üben jetzt die neue Schreibweise. Für alle X aus x hoch phi definiert als minus x. Haben wir vorhin schon gesehen, x geht auf minus x. Da steht die Abbildung noch an der Tafel, in anderer Schreibweise. Und da ist der Definitionsbereich z, da geht die Abbildung los und der Zielbereich ist auch z. So, und jetzt dachte ich mir, üben wir doch mal Injektivität zu zeigen. Ich behaupte nämlich, das ist eine injektive Abbildung. Was mache ich dafür? Ich nehme mir zwei Elemente her, bilde sie ab, sodass das Bild dasselbe ist. Und dann möchte ich gerne zeigen, dass die Urbilder auch dasselbe sind. Ich fange also an mit x und y aus z. Die Bilder x hoch phi und y hoch phi sollen gleich sein. Und jetzt möchte ich gerne zeigen, x gleich y. Und wie mache ich das? Indem ich einsetze, was die Abbildung tut. X hoch phi ist nämlich einfach nur minus x und y hoch phi ist einfach nur minus y. Und die müssen jetzt gleich sein. Ja, aber wenn zwei Ganzzahlen gleich sind, dann sind auch die Negativen davon gleich. Und wenn ich das hinschreibe, dann kommt raus x gleich y. Also ist die Abbildung injektiv. Und das ist quasi so der Prototyp dafür, wie man Injektivität zeigt. Jedenfalls jetzt, wo wir noch nicht so viel wissen. Später, wenn wir mehr wissen und wenn wir Homomorphismen angucken, gibt es Tricks, wie man Injektivität zeigen kann. Yay. Jetzt kommt Surjektivität. Ich behaupte, dass Surjektivität auch klappt. Moment, ich mache das zuerst und dann kommt Ihre Frage. Gleich kommt Ihre Frage, erst Surjektivität. Bei Surjektivität muss ich mir den Zielbereich angucken und muss dafür jedes Element ein Urbild finden. Mindestens eins. Also schnappe ich mir eine ganze Zahl und suche ein Urbild. Und wie mache ich das? Na, indem ich mir klar mache, dass zu jeder ganzen Zahl das Negative davon auch eine ganze Zahl ist und dieses Negative wird von phi auf die Zahl abgebildet, mit der ich angefangen habe. Das schreibe ich einfach hin, dann bin ich fertig. Also ist phi tatsächlich eine bijektive Abbildung. Und wenn wir das anders formulieren wollen, dann können wir sagen, dass die Abbildung von z nach z, die das Vorzeichen wechselt, eine bijektive Abbildung ist. Und gleich reden wir darüber, wie man das veranschaulichen kann am Zahlenstrahl. Aber vorher möchte ich die Fragen nehmen. Ich darf Sie dann zuerst und dann kommen Sie.
Nein, ich wollte nur fragen, für die Injektivität, solange man da irgendwie seine Abbildungsvorschrift hat, die irgendwas Bestimmtes macht, und man nimmt sich einfach zwei allgemeine Variablen und macht für beide dasselbe.
Frage ist, ob man es schafft, das so sauber aufzuschreiben, dass wirklich klar ist, dass jeder Schritt zwingend ist. Denn man fängt ja mit zwei verschiedenen Sachen an. Und wenn ich zwei verschiedene Sachen umforme, kann ja trotzdem nach ein paar Umformungen dasselbe rauskommen. Denken Sie an Quartieren. Sie nehmen zwei verschiedene Zahlen, es könnte sein, dass beim Quartieren das gleiche rauskommt. Das heißt also, wenn Sie mit zwei verschiedenen Sachen anfangen und die Abbildungsvorschrift draufwerfen und umformen, dann müssen Sie bei jedem Schritt begründen, warum das jetzt immer noch verschieden ist. Und das kann sein, dass es wirklich schwierig ist. Wohingegen, wenn Sie mit einer Gleichheit anfangen und Sie da umformen, ist meistens ein bisschen einfacher zu sehen, ist, warum die Gleichheit erhalten ist. Deswegen empfehle ich, mit so andersrum anzufangen, mit der Gleichheit der Bilder. Das ist einfach meistens einfacher. Okay? Danke. Und Sie hat eine Frage. Wirklich? Okay. Manchmal ist es so einfach. Dann gehen wir zum nächsten Beispiel. Nein, die Veranschaulichung am Zahlenstrahl. Wer erklärt mir, was die Abbildung phi am Zahlenstrahl macht? Wenn ich mir da die ganzen Zahlen so markiere als Punkte. Was? Und Sie dürfen es mit einer Handbewegung machen. Ich mache es immer gerne mit einer Handbewegung, Sie können aber auch. Einmal für alle, das war cool. Machen Sie das nochmal.
Okay.
Ja, genau. Flupp. Hier ist der Zahlenstrahl, hier ist 0. Ich mache Ihre Perspektive. 1, 2, 3, 27. Minus 1, minus 2. Und die Abbildung, die wir da gerade hatten, die macht flupp. Null bleibt fest und alle anderen tauschen mal so die Plätze. Ja, bitte. Nächstes Beispiel. Ups, nicht so schnell. So, wenn ich die gleiche Abbildung nehme, also auch wieder x wird auf minus x abgebildet, aber diesmal starte ich nicht in z, sondern in n, dann verändert sich was. Die Injektivität bleibt erhalten, aber die Abbildung ist jetzt nicht mehr surjektiv, weil ja bei manchen, nicht nur bei manchen, weil bei allen natürlichen Zahlen es so ist, dass das Negative davon keine natürliche Zahl ist. Das heißt, da finde ich dann kein Urbild, so wie wir das gerade beim Basteln der Urbilder für die ursprüngliche Abbildung gemacht haben. Heißt also, wenn man bei einer Abbildung was verändert, also die Abbildungsvorschrift gleich lässt, aber den Start- oder Zielbereich verändert, dann kann es passieren, dass auch Eigenschaften der Abbildung sich dadurch mit verändern. Und wir haben das vorhin schon gesehen, als wir da ein bisschen rummanipuliert haben, noch in der Mengenschreibweise, wie das funktioniert. Dass man also was verändert und es sieht fast noch so aus wie vorher, aber es ist dann zum Beispiel keine Abbildung mehr oder die Abbildung hat andere Eigenschaften. Jetzt kommt was von den reellen Zahlen in sich selbst. Die Abbildung heißt Alpha und ich möchte hier einfach nur quadrieren. Diese Abbildung ist nicht injektiv, weil ja zum Beispiel jede reelle Zahl und die negative dazu das gleiche Bild haben. Das heißt, wir haben immer schon mal so Pärchen, die das gleiche Bild liefern. Da geht die Injektivität leider flöten. Null. Okay, null. Hat tatsächlich nur ein Urbild. Und jetzt möchte ich mit Ihnen verschiedene Möglichkeiten angucken, wie die Urbildmenge aussehen kann. Und dann sehen Sie auch nochmal die Schreibweise. Ich fange an mit der Zahl 4 und ich frage mich, welche Urbilder hat die Zahl 4 unter Alpha? Das heißt, ich interessiere mich für die Menge Alpha quer von 4.
2
und minus 2. Genau, sind also 2 verschiedene Urbilder. Das ist eine Möglichkeit, die wir haben. Dann habe ich gerade schon gesagt, 0 hat nur genau ein Urbild. Wir haben hier also auch den Fall mit einer Urbildmenge, die einelementig ist. Und dann haben wir auch noch den Fall, dass die Urbildmenge leer ist. Minus 1 hat nämlich, also für minus 1 finden wir keine reelle Zahl, deren Quadrat minus 1 ist. Wenn wir den Zahlbereich jetzt erweitern würden von R hin zu den komplexen Zahlen, würde sich das verändern. Aber in R geht das schief. Da hat bei dieser Abbildung minus 1 kein Urbild. Die Urbildmenge ist leer. Und jetzt haben wir schon gesehen, dass die Abbildung nicht injektiv ist. Dass sie nicht injektiv ist. Aber wir haben ja auch gesehen, Injektivität und Subjektivität treten nicht unbedingt gekoppelt auf. Wie sieht es denn hier mit der Subjektivität aus? Bei dieser Abbildung. X geht auf x². Ja?
Ist es auch nicht subjektiv?
Warum?
Weil die
negative. Ganz genau. Also dieses eine Beispiel von der minus 1 mit der leeren Urbildmenge reicht, um zu zeigen, dass die Abbildung nicht subjektiv ist. Und wir lernen hier gerade eine wichtige Lektion. Wenn wir Injektivität zeigen, dann müssen wir diese Eigenschaft, die da in der Definition der Injektivität steht, für alle Elemente zeigen. Was war nochmal der Merksatz? Jedes Element hat höchstens ein Urbild. Das müssen wir für alle Elemente zeigen. Bei der Subjektivität müssen wir zeigen, jedes Element hat mindestens ein Urbild. Wir müssen jedes Element in die Hand nehmen quasi und es dafür zeigen. Aber wenn die Eigenschaften verletzt sind, dann reicht es, wenn wir an einem Beispiel zeigen, dass sie verletzt ist. Um zu zeigen, dass eine Abbildung nicht injektiv ist, reicht es, wenn ich an einem Beispiel zeige, dass die Eigenschaft verletzt ist. Und genauso reicht es bei Subjektivität, wenn ich ein einziges Element im Zielbereich finde, das kein Urbild hat. Bitte merken, also bitte nicht versuchen, sozusagen alles hinzuschreiben, was kein Urbild hat. Ein Element reicht. So, eine langweilige, aber wichtige Abbildung ist die sogenannte Nullabbildung. Und ich sehe, dass ich da beim R einen Strich vergessen habe, beziehungsweise dass ich den Backslash vergessen habe in meinem Quellcode. Die Abbildung, die alles auf Null wirft, brauchen wir ständig. Die sieht langweilig aus, ist aber wichtig. Und je nachdem, von wo nach wo ich die definiere, hat die eben auch wieder die Eigenschaften Subjektivität, Injektivität und so weiter nicht. Die kann ich zum Beispiel als Abbildung auffassen von R nach R. Da mache ich genau das, was wir vorhin besprochen haben. Ich denke einfach nicht drüber nach, was der Bildbereich ist, also was das Bild ist, sondern ich gucke nur, wohin geht das? In die reellen Zahlen, also schreibe ich das als Wertebereich hin und kümmere mich nicht weiter drum. Aber wenn ich jetzt die Fragen stelle nach Injektivität und Subjektivität, dann bin ich sehr schnell fertig. Die Abbildung ist nicht injektiv, weil ja jede reelle Zahl das gleiche Bild hat und das sind viele. Und sie ist auch nicht subjektiv, weil alle anderen reellen Zahlen außer der 0 als Bild nicht vorkommen. Und das sind auch viele. So, jetzt kommt eine Abbildung, bei der ich dann auch gleich eine Frage für Sie habe. Also die Frage, ob ich noch eine Hausaufgabe von Ihnen kriege. Hier geht es nämlich um die komplexen Zahlen. Ich möchte Pärchen von reellen Zahlen abbilden auf komplexe Zahlen. Und zwar in dieser völlig natürlichen Weise, wo ich sage, ein Pärchen A, B reeller Zahlen wird abgebildet auf eine komplexe Zahl, indem ich den ersten Eintrag als Realteil nehme und den zweiten als Imaginärteil. A, B wird abgebildet auf A plus B. Preisfrage für Sie. Wer hat keine Ahnung, was die komplexen Zahlen sind? Und das ist sehr, sehr okay, denn ich weiß, dass sie auch unter Nicht-Pandemie-Bedingungen in der Schule nicht immer behandelt werden oder jetzt wahrscheinlich erst recht nicht. Ich hätte fragen sollen, wer kennt die komplexen Zahlen? Und das sind dann irgendwie 2 Handvoll, ja, okay. Das freut mich. Es ist super, wenn manche das kennen. Das heißt aber für mich, dass ich auf jeden Fall als Hausaufgabe mitnehme, ich mache irgendwas zu den komplexen Zahlen. Podcast oder kleines Erklärvideo, weiß ich noch nicht, aber irgendwas wird da kommen, damit sie so ein bisschen reinkommen und damit ich zumindest die komplexen Zahlen in dieser Vorlesung als Beispiel benutzen kann. Und später vertiefen wir das dann vielleicht. Denn man kann total viele spannende Sachen mit den komplexen Zahlen machen. Und das, was man da machen kann, das liegt so an der Schnittstelle zwischen Algebra, Analysis und Geometrie. Und das finde ich persönlich sehr cool. Deswegen werde ich da bestimmt mir etwas aufhängen. Was haben wir noch? Gemeinsame Eigenschaften überlegen und merken. Das habe ich mir dabei gedacht. Achso. Naja, wenn nur so wenige diesen Körper der komplexen Zahlen kennen, dann ist das was für nach meiner Hausaufgabe. Also greifen wir das Thema wieder auf. Ich habe mir das notiert, dass wir das tun. Und als nächstes möchte ich den Begriff der Permutation einführen. Eine Permutation ist einfach nur eine Abbildung einer Menge auf sich selbst, die gleichzeitig noch bijektiv ist. Und wir haben sowas schon gesehen heute. Und zwar da oben mit der Menge A. Da haben wir die Zahlen 1, 2, 3 und die wurden einmal so im Kreis rumgetauscht. Lustig, Ringe, Pfeile, rum. Das ist eine Permutation. Denn es ist eine bijektive Abbildung einer Menge auf sich selbst. Wollen wir nochmal kurz nachgucken, warum die bijektiv ist? Es ist Dienstagabend, was soll ich sonst machen? Also, das kann man diesmal wirklich gut an diesem Feld mit der Mengenschreibweise sehen. Wir sehen nämlich, dass alle Elemente in der Menge als Bild vorkommen. 1, 2 und 3 stehen jeweils hinten. Und sie stehen da immer so genau einmal. Und so kann man sofort überprüfen, dass jedes Element im Zielbereich, also A, genau ein Orbit hat. Es steht nämlich genau einmal da als zweiter Eintrag eines Pärchens. Bei kleinen Abbildungen ist diese Mengenschreibweise manchmal echt super praktisch, um sofort Injektivität, Surjektivität oder beides zu sehen. Noch eine langweilige Definition, glaube ich. Ja, genau, das Beispiel haben wir schon gesehen da mit 1, 2, 3. Oh, vielleicht machen wir noch ein zweites. Wir hatten doch hier dieses Alles ist möglich. Das möchte ich jetzt ein bisschen variieren, indem ich nämlich daraus eine 3 mache. Das ist jetzt schon Abbildung zu dumm. 1, 3, 2, 2 und meine Frage ist, es tut mir leid, es wird ständig in dieser Vorlesung passieren, dass ich mich zu sehr freue, daran müssen Sie sich leider gewöhnen. Wie muss ich das jetzt vervollständigen, damit eine Permutation der Menge A rauskommt?
Wer spielt Matrix Sudoku mit mir? Wer spielt, nee, nicht Matrix, wer spielt Abbildung Sudoku mit mir? Sie.
Eine 1.
Okay, wir setzen mal eine 1 ein und gucken, was dann passiert. Anschaulich gesprochen, macht die 2 gar nichts und 1 und 3 tauschen ihre Plätze. Soweit, so gut. Und jetzt gucken wir einmal. Es ist eine Abbildung, weil alle Zahlen 1, 2, 3 vorkommen und auch abgebildet werden. Und in der zweiten Komponente sehen wir auch alle Elemente des Zielbereichs und auch alle genau einmal. Passt. Das ist eine Permutation. Yes! War auch die einzige Antwort, also die einzige richtige Antwort. Es gab noch mehr, aber die waren dann halt falsch. So. Dann klären wir als nächstes, wann zwei Abbildungen eigentlich gleich heißen. Das ist ziemlich langweilig. Zwei Abbildungen sind gleich, wenn sie das Gleiche tun. Fast. Zwei Abbildungen sind gleich, wenn Start- und Zielbereich übereinstimmen und sie das Gleiche tun. Ich finde es also streng. Ich würde jetzt sagen, wenn zwei Abbildungen den gleichen Startbereich haben und auch dieselbe Abbildungsvorschrift, aber wenn die Zielbereiche unterschiedlich sind, dann sind sie streng genommen nicht gleich. Häufig werden wir dann trotzdem den gleichen Buchstaben verwenden und einfach nur was dazu sagen, um das nicht unnötig kompliziert zu machen. Aber ganz, ganz streng genommen sind die Abbildungen dann nicht gleich, weil die Zielbereiche unterschiedlich sind. Manchmal machen wir das. Da wollen wir eine Abbildung, die nicht surjektiv ist, surjektiv machen. Also werfen wir im Zielbereich alles weg, was wir nicht brauchen, schränken das quasi ein auf das Bild und dann definieren wir sozusagen eine neue Abbildung mit der gleichen Abbildungsvorschrift in einem neuen Zielbereich. Und in so einem Fall verwende ich normalerweise den gleichen Buchstaben. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass man den Startbereich verändert und die Abbildungsvorschrift gleich lässt. Und in dem Fall habe ich Notation dafür, die das kenntlich macht, dass wir da was eingeschränkt haben. Das kommt auch. Naja, und wenn Abbildungen verschiedene Abbildungsvorschriften haben, dann ist es sinnlos, die gleich zu nehmen, oder? Und jetzt kommen noch ein paar, das ist das nächste Beispiel. Jetzt kommen noch ein paar Begriffe, da vermute ich, dass Sie die auch teilweise schon kennen. Einmal wollen wir gerne ein Wort dafür haben, dass eine Abbildung einfach gar nichts tut. Und die Abbildung, die gar nichts tut, ist sehr wichtig. Wir haben die vorhin schon gesehen. Da oben steht Menge R à la Paare x, x und bei x aus z kommt. Das ist die Abbildung, die auf der Länge der ganzen Zahlen gar nichts tut. Jede ganze Zahl sagt einmal Hallo, aber bleibt dann einfach da sitzen, wo sie ist und macht nichts. Und diese Abbildung nennen wir die identische Abbildung, in dem Fall auf z. Und ich möchte gerne für jede Menge eine Bezeichnung haben für die identische Abbildung auf dieser Menge, also für die Abbildung, die von dieser Menge in sich selbst geht und nichts macht. Einfach nichts. Und diese Abbildung ist wichtig. Unter anderem gibt es für jede Menge eine Permutation, die nichts macht. Die Abbildung, die nichts macht, ist automatisch bijektiv. Die macht halt nichts. Und das ist halt injektiv und surjektiv. Na? Sie macht was, wenn irgendein Element aus dem Startbereich nach dem Abbilden nicht mehr da ist, wo sie vorher war. Und sie macht nichts, wenn jedes Element genau da bleibt, wo es ist. Also wenn ich zum Beispiel sage, jede ganze Zahl wird auf sich selbst abgebildet, 1 geht auf 1, 2 geht auf 2, minus 5 geht auf minus 5 und so weiter, dann tut die Abbildung nichts. Alle Elemente bleiben, wo sie sind. Wenn aber alle ganzen Zahlen auf sich selbst abgebildet werden, außer 0 und 0 geht auf 1, dann macht die Abbildung nichts. So, das ist meine Umgangssprache und Sie müssen die nicht benutzen. Es wäre gut, wenn Sie mir folgen können, wenn ich das so sage, beziehungsweise wenn Sie dann sofort nachfragen, deswegen danke für die Frage. Für mich heißt zum Beispiel auch, jetzt muss ich kurz nachdenken, ob ich ein gutes Beispiel habe. Bei mir kommt es auf das Ergebnis an, tatsächlich. Also, albernes Beispiel, Entschuldigung, aber okay, Sie wissen ja inzwischen, mit wem wir es zu tun haben. Wir nehmen wieder die Menge A mit den Zahlen 1, 2, 3. Ich nehme jetzt mal kurz die Plätze der Zahlen 1, 2, 3 ein und die Abbildung macht folgendes. Ich bin die Zahl 1, ich drehe mich einmal um mich selbst und bleibe ansonsten hier. Und jetzt bin ich die Zahl 2, drehe mich einmal, 3, drehe mich einmal. Die Zahlen 1, 2, 3 haben sich aber ansonsten nicht verändert, die haben sich nur einmal um sich selbst gedreht. Da würde ich sagen, diese Abbildung macht nichts. Denn die Zahlen 1, 2 und 3 sind ja da geblieben, wo sie sind. Sie haben halt nur ein kleines Tänzchen aufgeführt. Das ist wichtig für Symmetrieabbildungen. Für mich ist die Drehung um 360 Grad dasselbe wie die identische Abbildung, einfach weil alles hinterher am gleichen Platz ist wie vorher. Aber man könnte ja auch argumentieren, hey, das Ding hat sich gedreht, dem ist jetzt schlecht, also ist schon irgendwas passiert. Okay, also nur zur Klärung, es gibt da wirklich zwei unterschiedliche Sichtweisen und ich kümmere mich um das Ergebnis, wie sieht das Ding hinterher aus, kann ich das von dem, was vorher da war, unterscheiden? Wenn die Antwort ist nein, dann war es die identische Abbildung. Ich hoffe, das ist die Frage mehr. Vielen Dank. Als nächstes, also Notation ist klar, Idee, die identische Abbildung und unten dran steht die Menge, auf die ich mich beziehe. Und ich brauche auch tatsächlich die Menge, die unten dran steht, denn wenn da viele Mengen rumschwirren und wir sagen einfach nur identische Abbildung, dann weiß kein Schwein, welche Menge wir gerade meinen. Also bitte immer dran schreiben, welche identische Abbildung Sie meinen. Welche Menge ist das, auf der Sie gerade mit einer Abbildung nichts tun? Und jetzt kommt ein wichtiges Konzept, das der Hintereinanderausführung, beziehungsweise Komposition von Abbildungen. Da vermute ich, dass es manche auch schon kennen. Aber jetzt kommt es auf die Notation an und jetzt kommt es auch darauf an, wie wir Abbildung schreiben und dass wir die in Leserichtung anwenden und nicht andersrum. Das ist also jetzt die Stelle, wo man sich konzentrieren muss. Wir haben drei Mengen, A, B, C. Wir haben zwei Abbildungen. Alpha geht von A nach B, Beta geht von B nach C. Und da der Zielbereich von Alpha und der Startbereich von Beta dieselbe Menge sind, können wir die hintereinander ausführen. Tatsächlich würde es sogar reichen, wenn der Startbereich von Beta einfach eine Teilmenge. Also man muss einfach nur sicherstellen, dass für jedes Element aus Beta klar ist, was damit passiert. Das heißt, da reicht auch eine Teilmengenbeziehung. Die Mengen müssen nicht unbedingt identisch sein, aber da komme ich gleich nochmal drauf. so können wir sicherstellen, dass wir hintereinander ausführen können. Und zwar können wir jetzt Alpha, Stern, Beta bilden. Zuerst Alpha, dann Beta. Und was heißt das? Das heißt, dass wir auf jedes X aus A erst die Abbildung Alpha anwenden, dann landen wir in B und dann wenden wir die Abbildung Beta an und landen in C. Insgesamt kommt also eine Abbildung raus, Alpha, Stern, Beta, die von A nach C abbildet. Und die Abbildungsvorschrift kriegen wir, indem wir nacheinander Alpha und dann Beta anwenden. Und jetzt sehen Sie auch, warum der Zielbereich von Alpha und der Startbereich von Beta nicht unbedingt dasselbe sein müssen. Hauptsache, für die Bilder unter Alpha ist klar, was mit denen unter Beta passiert. Für die muss es eine Abbildungsvorschrift geben. Okay? Das ist die Hintereinanderausführung. Und natürlich gibt es jetzt ein Beispiel, wo wir uns das angucken. Es sei denn, Sie haben jetzt schon Fragen vor dem Beispiel. Ja? Ja, vielleicht male ich da kurz was an. Danke. Da hätte ich sonst gleich nach dem Beispiel noch was zu gemacht. Also wenn ich zum Beispiel, wir haben jetzt eine Alpha von A nach B, Beta von B nach C. Und jetzt fange ich ja an, für alle A aus A bilde ich jetzt ab, A Alpha. Und das ist ein Element von B. Möglicherweise treffe ich aber jetzt ja gar nicht alles in B und deswegen muss Beta jetzt nicht unbedingt in B, in der ganzen großen Menge B starten. Es reicht, wenn die Menge, die hier der Startbereich ist, alle Bilder, die ich hier enthält. Das heißt, es wäre auch erlaubt, mal angenommen, alle Bilder hier sind gleich, also zum Beispiel, das ist jetzt ein Spezialfall, ich schreibe es mal so an, Spezialfall für alle A aus A ist A auf Alpha gleich B und dieses B ist fest. Das heißt, das Bild von Alpha besteht nur aus diesem einen Element B. Wenn jetzt die Menge groß B riesengroß ist und ich habe für all diese Elemente ein Bild unter Beta, klar, sonst wäre es keine Abbildung, dann ist es schön für diesen Teil des Geschehens. Aber wenn ich Alpha und Beta hintereinander ausführe, ist das egal. Dann brauche ich eigentlich nur, dass ich dieses kleine B habe. Das ist der Unterschied. Ich habe halt was davor geschaltet und je nachdem, was ich dann davon B getroffen habe, brauche ich eigentlich nur diesen Teil von mir. Aber ich bin auf der sicheren Seite, wenn der komplette Zielbereich hier der Startbereich ist, denn es könnte ja sein, dass die Abbildung einfach so aktiv ist und dass ich dann wirklich alles brauche. Das wollte ich damit sagen. Ist das jetzt besser? Okay, noch andere Fragen, bevor das Beispiel kommt? Gut, dann mal los. Beispiel 1.8. Da habe ich auch wieder für Sie was aufgeschrieben. Gleich kommen Beweise, dann kommt wieder alles an die Tafel. Aber hier dachte ich, das ist gar nicht schlecht, wenn wir da so gemeinsam lesen können, was da passiert. Beispiel 1.8, da habe ich zwei Abbildungen, die heißen Alpha und Beta und der Einfachheit halber gehen die beide von Z nach Z. Die erste Abbildung Alpha bildet jede ganze Zahl auf die Summe mit 1 an. Das heißt, Z geht auf Z plus 1. Können Sie sich wieder, wenn Sie wollen, am Zahlenstrahl bildlich vorstellen, was da passiert. Alle hüpfen ein Plätzchen weiter. Dann kommt Beta. Bei Beta werden die Zahlen mit 2 multipliziert. So, das sind die beiden Abbildungen. Also ganz einfach, einmal plus 1, einmal mal 2. Und da hier die Start- und Zielbereiche zusammenpassen, können wir die hintereinander ausführen. Und zwar interessanterweise in beide Richtungen. Bei Alpha und Beta, ganz allgemein, mit den Mengen A, B und C, war das nicht klar. Da mussten wir aufpassen, dass in der Mitte Start- und Zielbereich zusammenpassen, damit das mit dem Hintereinanderausführen funktioniert. Aber wenn Start- und Zielbereich überall die ganze Zeit gleich sind, dann können wir in beide Richtungen hintereinander ausführen. Warum nicht? Also machen wir das doch mal. Und wir bilden einmal Alpha Stern Beta und einmal Beta Stern Alpha und wir gucken, was passiert. Für Alpha Stern Beta setze ich also ein, was ich da mache. Ich nehme mir ein X aus Z her, wende die Abbildungsvorschriften an, dann habe ich also X hoch Alpha hoch Beta. Das ist dann X plus 1 hoch Beta und das ist zweimal in Klammern X plus 1. Ich muss die Abbildung in der richtigen Reihenfolge anwenden. Richtige Reihenfolge heißt bei mir so, wie sie da stehen, in Lesung. Nacheinander. Und jetzt mache ich das gleiche in der anderen Reihenfolge. Ich mache also zuerst Beta und dann Alpha. Heißt also, dass ich zuerst mit 2 multipliziere und dann 1 drauf anbringe. Jetzt sieht es fast gleich aus, aber eben nur fast. Und man kann sich dann die Frage stellen, Tun die Abbildungen Alpha, Stern, Beta und Beta, Stern, Alpha das gleiche oder nicht? Start- und Zielbereich sind gleich. Die Abbildungsvorschrift sieht fast gleich aus. Wenn Sie die Vermutung haben, dass die beiden Abbildungen das gleiche tun, dann müssen Sie jetzt für jede ganze Zahl nachweisen, dass die Bilder immer gleich sind. Wenn Sie den Verdacht haben, dass die beiden Abbildungen nicht das gleiche tun, dann reicht es, wenn Sie eine Zahl finden, für die die Bilder unterschiedlich sind. Und deswegen habe ich Ihnen auch nur eine hingeschrieben, nämlich die Zahl 2. Wenn ich die 2 mit Alpha, Stern, Beta abbilde, kommt 6 raus. Und wenn ich die Zahl 2 mit Beta, Stern, Alpha abbilde, kommt 5 raus. Und 5 und 6 sind verschieden. Deswegen sind die Abbildungen Alpha, Stern, Beta und Beta, Stern, Alpha verschieden. Wir haben also wieder dieses Prinzip. Wenn wir zeigen wollen, dass eine Eigenschaft nicht gilt, dann reicht es, das an einem konkreten Beispiel passiert. Und jetzt kommt ein Lemma mit vielen sehr praktischen Eigenschaften für die Hintereinanderausführung. Und da teilen wir uns die Arbeit. Ich beweise gleich 2 Teile für Sie mit Ihnen an der Tafel. Und die anderen beiden Teile werden eine Übungsaufgabe, wobei der einfachste Teil davon auch zur Übungsaufgabe gehört. Das heißt, wir machen jetzt gemeinsam das, was ein bisschen schwieriger ist. Lemma 1.9. Was haben wir da? Wir haben insgesamt 3 Abbildungen. Start- und Zielbereiche passen immer zusammen. So habe ich die Notation gewählt. Und die Abbildungen heißen Alpha, Beta und Gamma. Die erste Frage, die interessant ist, ist die, was passiert, wenn man nicht nur 2 Abbildungen nacheinander ausführt, sondern noch mehr. Und wenn man mehrere Sachen verknüpft, also zum Beispiel addiert, multipliziert und so weiter, dann guckt man in der Schule ja immer schon, wie ist das mit dem assoziativen Gesetz? So, für die normale Addition und Multiplikation gilt das, das benutzen wir ja auch ständig, wenn wir umrechnen und umklammern und so. Aber jetzt haben wir hier was Neues, wir verknüpfen jetzt auf einmal Abbildungen miteinander und dann ist ja überhaupt nicht klar, ob die Klammern eine Rolle spielen und wo die sitzen. Also müssen wir uns das einmal überlegen, wie das ist. Das ist Aussage A. Da behaupte ich, dass bei der Hintereinanderausführung von 3 Abbildungen, egal ist, wo man die Klammern setzt, das ist assoziativ. Aussage B ist, wenn ich 2 sojektive Abbildungen nacheinander ausführe, ist das, was rauskommt, sojektiv. Teil C, wenn ich 2 injektive Abbildungen nacheinander ausführe, ist die Hintereinanderausführung injektiv. Und Teil D, wenig überraschend, wenn ich 2 bijektive Abbildungen nacheinander ausführe, kommt was bijektives raus. Soweit, so gut. Und das ist auch relativ einfach zu beweisen. Gucken wir uns jetzt zusammen an. Wie gesagt, arbeitsteilig, wir machen jetzt A und B. Um zu zeigen, dass 2 Abbildungen gleich sind, müssen Sie den gleichen Start- und Zielbereich haben und das gleiche tun. Und wir gucken uns den Start- und den Zielbereich einmal an. Sowohl bei Alpha, Stern, Beta und dann Stern, Gamma, als auch bei Alpha, Stern und dann Beta, Stern, Gamma, fangen wir in der Menge A an und dann gehen wir über mehrere Stufen nach D. Das heißt also, dass immer der Startbereich A ist und dass immer der Zielbereich D ist. Das heißt, die beiden Abbildungen haben schon mal den gleichen Start- und Zielbereich. Ups. Ich mag meine Kreide heute nicht, die zerbröselt so. Das ist gar nicht nett. Dafür nehmen wir uns ein Element aus A her und dann bilden wir einfach ab und gucken, was passiert. Sei jetzt A aus A. Dann haben wir. Naja, ich fange mal hier auf der linken Seite an mit Alpha, Stern, Beta zuerst. Also habe ich A abgebildet mit Alpha, Stern, Beta und dann Stern, Gamma. Wie war nochmal die Definition von der Hintereinanderausführung? Erst nehme ich die erste Abbildung und dann die zweite. Also habe ich hier A abgebildet mit Alpha, Stern, Beta. Und das, was da rauskommt, das bilde ich dann noch mit Gamma. Das ist einfach nur die Definition, wie ich Abbildungen miteinander ausführe. Und jetzt habe ich hier drin was stehen, wo ich auch miteinander ausführen sehe. Diesmal halt erst Alpha und dann Beta. Und das kann ich auch wieder mit so Klammern auflösen. Erst bilde ich mit Alpha ab, dann mit Beta und dann mit Gamma. Aber jetzt sehen Sie schon, das kann ich rückwärts machen und dann die Klammern einfach anders auflösen, dann steht da die andere Seite. Das heißt, alles, was wir hier machen, ist die Definition der Ineinanderausführung anzuwenden. Sich die Klammern einfach sparen können. Da sagen Sie am Anfang ein paar Mal hier Lemma bla 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 und dann fragen Sie in der Übung nach, ob es okay ist, wenn Sie das einfach weglassen ohne weitere Begründung, weil wir eben dieses Lemma haben, Teil A. Das spart ein bisschen Schreibaufwand. Bei B haben wir zwei surjektive Abbildungen und es geht jetzt um die Hintereinanderausführung Alpha, Stern, Beta und von der wollen wir zeigen, dass sie surjektiv ist. Das heißt also, dass wir uns erstmal angucken müssen, was ist denn eigentlich der Zielbereich und dann müssen wir ein Element aus dem Zielbereich hernehmen und müssen ein Urbild finden. Unter Alpha Stern Beta. So, also erstmal haben wir hier Start- und Zielbereich, damit wir uns orientieren können. Wir wollen jetzt in C anfangen mit einem Element klein c und dann wollen wir ein Element in A finden, das ein Urbild davon ist, unter Alpha Stern Beta. Und wir machen das, indem wir das basteln. Gesucht ist jetzt ein Urbild klein a unter der Abbildung Alpha Stern Beta. Das ist das, was wir haben wollen. Und wir kommen dahin, indem wir benutzen, was wir über Alpha und Beta wissen. Ich mache es nämlich einfach in zwei Schritten. Zuerst benutze ich, dass Beta surjektiv ist, denn so kriege ich für das kleine c ein Urbild erstmal nur unter Beta in der Menge b. Das schreibe ich erstmal hin. Dazu, dass man zeigt, die Abbildung ist gleichzeitig injektiv und sujektiv. Manchmal macht man das, einfach weil das einfach geht. Aber manchmal ist es auch praktisch, ein Kriterium zu haben, das anders funktioniert. Und in diesem Fall ist das, dass es eine bijektive Abbildung gibt, die in die andere Richtung geht, also von B nach A, und die sozusagen rückgängig macht, was Phi macht. Das wird dann zum Begriff der Umkehrabbildung führen und all das gucken wir uns am Donnerstag in Ruhe an. Damit ist der offizielle Teil zu Ende und ich bitte Sie nur noch einen ganz kleinen Moment dazu.